Ich möchte euch einen kleinen Einblick in unsere Familie und unser Familienleben geben. Und zwar ist es so, vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn eine Sache passiert, dann kann man mit angrenzender Wahrscheinlichkeit sagen, was die Folge daraus ist. Und so ist es bei uns, wenn meine Frau und ich, wenn wir uns einen Film ansehen, der ohne Happy End endet oder ja, ohne ein glückliches Ende zu nehmen, dann ist die Stimmung meiner Frau ziemlich im Keller. Das ist einfach so. Ich habe es mit ihr abgesprochen, ich darf das hier offen sagen. Aber tatsächlich ist es so, dann fragt man sich am Ende des Films, wieso hat man sich die letzten 90 Minuten angetan? Sie waren im Prinzip vergeudet. Und um vorwegzugreifen, unser Predigttext heute hat leider auch kein Happy End. In den letzten Wochen, da haben wir ja viele Ereignisse gehört oder ja, viele Begebenheiten, die positiv geendet haben, die positiv waren. Also da wurden Dämonen ausgetrieben. Da war eine Heilung des Taubstummen. Wir haben von der Speisung der 4000 gehört. Da passieren Wunder. Jesus tut etwas und er zeigt im Prinzip durch gewisse Dinge, dass er der Messias ist, auf den die Juden eigentlich warten. Und heute, jetzt kommen wir in den Abschnitt Markus 8, Vers 10 bis 13. Und das ist leider ein Ereignis, das endet nicht so positiv. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Markus 8, Vers 10 bis 13. Die Zeichenforderung der Pharisäer. Und alsbald stieg er in das Boot, also Jesus stieg mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Wie ich schon angekündigt habe, kein Happy End, kein glückliches Ende. Und wenn ich das mal so mit eigenen Worten zusammenfassen darf, diesen Abschnitt, Jesus und seine Jünger steigen ins Boot, fahren nach Dalmanuta. Bei der Ankunft kommen die Pharisäer auf ihn zu, wollen mit ihm streiten. Jesus seufzt, sagt, ihr bekommt kein Zeichen, ihr bekommt nicht das, was ihr sehen wollt, steigt wieder ins Boot und fährt wieder zurück ans andere Ufer. Wie soll man darüber predigen? Jetzt wisst ihr ungefähr, wie es mir die letzten Wochen eigentlich ging, wo ich mir gedacht habe, wie soll man über so einen Text wirklich predigen? Aber nichtsdestotrotz, diesen Text gibt es in der Bibel und damit ist er offensichtlich wichtig genug, dass wir uns heute damit beschäftigen. Für mich ist es immer wichtig, den Hintergrund zu verstehen und nochmal kurz euch abzuholen, wo wir uns gerade befinden, in welchem Kontext wir uns gerade befinden, um dadurch vielleicht den Zusammenhang oder die Reaktionen besser verstehen zu können. Genau, und dadurch ist es, die letzten Predigten, die letzten Wochen sind von der Chronologie etwas durcheinander gekommen. Und zwar lesen wir eigentlich, dass Jesus in das Gebiet Tyros gefahren ist und von dort dann in das Zehn-Städte-Gebiet. Und dann kommt erst die Begebenheit von der griechischen Frau, von der wir letzte Woche von Benny gehört haben. Danach kommt tatsächlich dann erst die Heilung des Taubstummen, ihr könnt euch noch erinnern, von Viktor Penner. Und danach die Speisung der Viertausende. Toli hat am Erntedankfest darüber gesprochen, gepredigt. Und ihr erinnert euch hoffentlich nicht nur an den Kartoffelsalat und an die Würstchen, sondern, und das ist wichtig, dass Jesus damals bei den Heiden war. Er war genau im Ausland bei den Heiden. Und wir sehen hier die Hilfe und die Bedürfnisse, die die Menschen eigentlich haben. Sie folgen Jesus 3 Tage nach und Jesus sieht sich in der Verantwortung, sie zu ernähren, damit sie auf dem Heimweg nicht umkommen. Und Toli hat an der Predigt so ein paar Schlagwort oder Schlagsätze eigentlich am Ende der Predigt erwähnt, die ich rauspicken möchte, die als Überleitung für unseren Text dienen soll. Und zwar hat er gesagt, Gottes Liebe geht über die Völkergrenzen hinaus und gelangt auch zu uns. Und der Herr sättigt die, die nach ihm hungern. Das war sozusagen, aus der Ecke kommen wir. Das ist der letzte Abschnitt gewesen, von dem wir lesen in Markus. Und jetzt, das war der Text, und jetzt kommen wir sozusagen genau an die Stelle, Jesus steigt in das Boot mit den Jüngern und fährt nach Dalmanuta. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, die hat der Viktor auch damals schon gezeigt. Und Dalmanuta liegt ungefähr da, ich hoffe, man kann es sehen, da, wo der rote Pfeil hinzeigt. Das ist quasi am Ende, am anderen Ende des See Genezareth. Also der war sozusagen hier, ist das Zehn-Städte-Gebiet, und von hier ist er dann hier rüber gefahren nach Dalmanuta. Das liegt am anderen Ende des See Genezareth. Oder man sagt, in der Parallelstelle in Matthäus wird das Gebiet von Magadan genannt. Und das sehen wir hier auch in der Karte. Aber der wichtige Part an der Stelle ist, dass Jesus eigentlich wieder nach Galiläa zurückkommt. Das ist seine Heimatstadt. Man könnte behaupten, dass Jesus eigentlich auf Auslandsreise unterwegs war. Und er kommt jetzt wieder in seine Heimat zurück. Und man könnte jetzt meinen, so zu Hause ist es doch eigentlich am schönsten. Da ich in so eine plattdeutsche Familie geheiratet habe, da gibt es so einen Spruch, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich das richtig, hoffentlich richtig ausspreche, so Thüs ist Thüs, so zu Hause ist zu Hause. Das ist vielleicht nicht sehr kreativ, aber es sagt es im Prinzip so, zu Hause ist es doch am schönsten eigentlich. Ne? Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so aus dem Urlaub nach Hause kommt, ist man doch froh, obwohl es alles schön und toll war, man ist froh, wieder in seinem gewohnten Umfeld zu sein. Man trifft wieder die Menschen, die man kennt, die einen kennen. Und man, vielleicht hört man tatsächlich so Sachen wie so schön, dass du wieder da bist, dass ihr wieder hier seid. Und Jesus, er kommt wieder in sein Heimatgebiet zurück, und da, wo er eigentlich seinen Auftrag erfüllen sollte. Und was begegnet ihm hier? Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und vielleicht können wir jetzt die Reaktion von Jesus so ein bisschen besser verstehen. Und daher wollen wir uns den Text einfach etwas nochmal genauer anschauen. Jesus kommt nach Monaten wieder zurück zu den Seinen. Und was erwartet ihn hier? Die Pharisäer kommen heraus. In Matthäus lesen wir, es waren nicht nur Pharisäer, sondern auch Sadduzäer. Und diese Gruppen, ist quasi die geistliche Elite, aber die haben eigentlich sehr theologische Differenzen. Nicht viel gemeinsam, aber eine Gemeinsamkeit, die sie haben, das verbindet sie, ist ein gemeinsamer Feind. Und kaum kommt Jesus an, kommen sie raus, um mit ihm zu streiten. Und ich gehe stark davon aus, dass in der Zeit, wo Jesus im Ausland unterwegs war, da haben sie sich Gedanken gemacht, wie können wir diesen Jesus eigentlich entfernen? Was können wir tun, um ihn zu beseitigen? Was können wir tun, um Jesus zu überführen? Und es war auch so, tatsächlich, bevor Jesus gegangen ist, hatten die Pharisäer ihn als Beelzebub verteufelt. Also quasi, sie hatten behauptet, und könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass Jesus mit dem obersten Dämon in einem Bunde steckt. Er steckt mit einem Dämon unter einer Decke. Und so sehen sie Jesus quasi kommen und sie gehen ihm entgegen, denn sie haben einen Plan. Sie gehen direkt so auf ihn zu, und was jetzt passieren sollte, das sollte nicht im Geheimen passieren. Das sollte nicht in irgendwelchen Räumlichkeiten oder in irgendwelchen geschlossenen Räumen passieren, sondern was als nächstes kommt, das soll die Öffentlichkeit sehen. Das sollen die anderen Leute, die vielleicht dabei waren, die drumherum standen, wir waren ja am See, das war mit Sicherheit Lebensmittelpunkt, das sollen die Leute drumherum mitverfolgen können. Alle sollen es sehen. Auch die, die Jesus nachgefolgt haben und nicht mehr den Pharisäern. Sie sollten es sehen. Es passiert in der Öffentlichkeit. Und die Schriftgelehrten kommen Jesus entgegen, sie fangen an, mit ihm zu streiten und sie provozieren ihn, einen ganz gezielten öffentlichen Angriff gegen Jesus. Und sie fordern ein Zeichen vom Himmel. Nicht irgendein Zeichen, nicht Dämonen austreiben, nicht Brot vermehren oder Menschen satt machen, sondern sie sagen, gib uns ein Zeichen aus dem Himmel. Und wo steckt die Versuchung eigentlich in diesem Text? Und zwar hatten die Juden, die hatten so einen Aberglauben. Die waren der Meinung, dass selbst der Teufel oder die Dämonen oder Wahrsager, auch sie konnten eigentlich Zeichen tun. Also der Teufel konnte viele Dinge imitieren. Und dadurch auch, und deswegen auch der Blick nach hinten, dass Jesus vom Beelzebul kommt, auch also von dem obersten Dämon, auch der konnte damals Zeichen tun. Und daher haben sie auch gesagt, dass er mit ihm sozusagen unter der Decke steckt. Das heißt, die sagen, die Wunder, die Jesus tut, die sind nicht vom Licht, sondern sie kommen aus der Finsternis. Sie kommen direkt vom Teufel. Sie bitten Jesus also um ein Zeichen, was der Teufel nicht nachahmen kann. Keine Heilung, keine Wunder wollten sie, sondern ein Zeichen, das nur Gott machen kann. Ein Zeichen aus dem Himmel. Mal drei Beispiele. Was sind so ein Zeichen aus dem Himmel? Mit Sicherheit kennt ihr aus den Kinderstunden oder auch aus dem Alten Testament, wo Elia am Berg Karmel ist. So diese Aussage, so wie lange hinket ihr denn noch auf beiden Seiten, kennt man vielleicht. Also Elia ist, da sind die Baalspriester auf der einen Seite und Elia auf der anderen Seite. Und das Ziel ist, dass beide sozusagen einen Altar aufbauen und dass dieser Altar soll, da soll ein Opfer, soll geopfert werden. Und die Baalspriester, die springen um den Altar herum und sie kriegen es nicht hin. Und Elia, der lacht sogar über die und sagt, ihr müsst lauter reden, ihr müsst lauter sein, vielleicht hört euer Gott nicht. Und da passiert einfach nichts. Ne? Und Elia betet, er lässt sogar noch, glaube ich, 12 Eimer Wasser draufkippen auf den Altar. Und was passiert? Ein riesiges Feuer kommt aus dem Himmel und verbrennt den gesamten Altar und die Steine drumherum. Also ein Riesenzeichen aus dem Himmel. Oder bei Josua, da der Kampf zwischen Israel und den Amoritern, da bleibt die Sonne und der Mond bleiben stehen, solange bis Israel diesen Kampf gewinnt. Auch das ist sehr ungewöhnlich, ein Zeichen aus dem Himmel. Oder das letzte Beispiel bei Jesaja, da will Hiskia möchte ein Zeichen und Gott lässt auf der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurück zeigen. Das heißt, Gott hat es so gemacht, dass er sozusagen die Zeit zurückdrehen lassen hat. Wissenschaftlich nicht zu erklären, ist auch danach nicht wieder passiert. Aber das sind die Zeichen, die die Pharisäer im Kopf hatten. Und das kann kein Teufel nachahmen. Sowas kann nur Gott tun, ein Zeichen vom Himmel. Und sie trauten sich, sowas einzufordern, weil sie ziemlich überzeugt davon waren, dass Jesus eigentlich nicht nachahmen konnte. Und damit würden sie Jesus in der Öffentlichkeit bloßstellen. Das war das große Ziel. Gib uns ein Wunder, das nur Gott tun kann. Und Jesus hätte das ohne Probleme tun können. Wir finden dasselbe Verhalten eigentlich genauso in unserer heutigen Zeit. Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, sie suchen Argumente und Beweise dafür, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dass es keinen Gott gibt. Und das Ziel ist es nicht, ernsthaft Jesus zu finden, sondern aufzuzeigen, dass es ihn nicht gibt. Ich weiß nicht, wer von euch Lee Strobel kennt. Lee Strobel, der ist ein Journalist an der Uni oder hatte Journalismus studiert an der Universität in Missouri. Und er arbeitete 14 Jahre als Gerichtsreporter für die Chicago Tribune. Er war quasi ein Reporter. Und er und seine Frau Leslie, die waren beides Atheisten. 1980 saß er mit seiner schwangeren Frau und der gemeinsamen Tochter in einem Restaurant, als plötzlich die Tochter aufhörte zu atmen. Sie hat einfach keine Luft mehr bekommen. Und zwar war das Problem, dass eine Süßigkeit in ihrer Luftröhre festgesteckt ist. Und zur selben Zeit in dem Restaurant befindet sich eine Krankenschwester mit dem Namen Elfie. Und sie wusste, was zu tun ist, hat das Kind also wiederbelebt oder konnte die Süßigkeit entfernen. Und Elfie meinte am Ende einfach nur so, das war nicht ein Zufall, das war Gottes Wille. Gott wollte, dass ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit bin. Und durch den Vorfall entwickelte sich zwischen dieser Krankenschwester und der Ehefrau Leslie eine Freundschaft. Und so begann auch die Frau, begann sie die Gottesdienste zu besuchen. Und Lee Strobel, er war Journalist und immer noch überzeugter Atheist, und er begann Informationen zu sammeln, um Beweise gegen die Auferstehung und den Kreuzestod zu finden. Also quasi gegen Beweise gegen den christlichen Glauben. Und er recherchierte, er sprach mit Experten, er sprach mit Medizinern, Psychologen. Doch das Resultat war, dass er am Ende tatsächlich selbst von den vorgetragenen Argumenten überzeugt worden ist. Er hat aufgrund der Faktenlage erkennen müssen, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, ans Kreuz genagelt worden ist, er starb und wieder aufstand. Und dass er ein liebender Vater ist, der eine Beziehung zu ihm möchte. Die ganze Geschichte mit all den Details und was alles noch dazugehört, kann man nachlesen in dem Buch Der Fall Jesus. Und seit 2017 gibt es sogar auch einen Spielfilm dazu. Lohnt sich einfach mal anzugucken. Lee Strobel hat sich dann 1987 hat er seinen Job als Reporter aufgegeben und hat als Pastor und Autor in Chicago und Kalifornien, dort ist er immer noch und dort arbeitet er. Ein Mann, der versucht hat, Gott zu beweisen, dass es Gott nicht geben kann, das finden wir genauso heute wie damals auch. Sie ist nicht neu. Leider enden die Beweise nicht immer im Glauben an Jesus Christus. Leider ist es so, dass Menschen oft mit ihren Argumenten und mit ihren Glaubensexperimenten von Jesus stehen gelassen werden. Und sie sind nicht in der Lage, diese Dinge, die eigentlich geistlich passieren, sie auch geistlich zu deuten. In den nächsten Versen, da sagt Jesus so, habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht. Also man hat offensichtlich Dinge, die man sehen kann oder man ist in der Lage, Dinge zu sehen und zu hören, aber man kann die Dinge nicht geistlich begreifen. Und das werden wir in den nächsten Versen hören, deswegen nächsten Sonntag werden diese Verse ausgelegt, was es im Detail bedeutet. Aber dadurch sehen wir dann auch die Reaktion von Jesus. Und das sind ab Vers 12. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht? Ein Zeichen. Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Verse so lese, ich hätte eine andere Reaktion von Jesus erwartet. Offensichtlich lässt er sich nicht in Konfrontation ein oder lässt sich herausfordern. Und wir finden in der Parallelstelle in Matthäus etwas mehr Details über dieses Ereignis. Und deswegen möchte ich da nochmal die Stelle vorlesen aus Matthäus 16, Vers 1 bis 4. Das ist, wie gesagt, dieselbe Situation, nur von einer anderen Perspektive berichtet. Die Zeichenforderung der Pharisäer. Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm. Sie versuchten ihn, forderten ihn auf, ein Zeichen vom Himmel zu sehen. Aber er antwortete und sprach zu ihnen, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Aber über das Aussehen des Himmels wisst ihr zu urteilen. Über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, doch es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Es ist ganz interessant, wie Jesus im Prinzip kontert. Er weist sie darauf hin, dass sie in der Lage sind, das Wetter zu deuten. Wenn sich am Abend der Himmel rot färbt, dann wird das Wetter schön. Wenn sich am Morgen der Himmel rot färbt, dann wird das Wetter schlecht. Sie wissen quasi, Jesus sagt, sie wissen sie können aus der Farbe des Himmels, können sie das Wetter deuten. Aber sie sind nicht in der Lage, die Zeichen der Zeit zu deuten. Und wir dürfen nicht vergessen, er spricht ja tatsächlich zu den geistlichen Führern. Und er sagt ihnen knallhart, ihr seid bessere Meteorologen anstatt Theologen. Ihr seid eher in der Lage, das Wetter beurteilen zu können, als die geistlichen Dinge zu sehen, als die Zeichen der Zeit einzuordnen, Dinge einzuordnen, die jetzt schon passiert sind, die ganzen Zeichen und Wunder. Und das heißt, im Gegenteil, die Motivation war, es nicht ernsthaft nach der Wahrheit zu ringen, sondern Jesus zu beseitigen. Und das Interessante ist, in Johannes 3, Vers 1 bis 2, da steht, es war ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Sie wussten, das ist das Interessante, die Pharisäer wussten ganz genau, dass Jesus kein Hochstapler gewesen ist. Sie wussten, dass er ein besonderer Mensch war, ein Lehrer, der von Gott gesandt worden ist. Und trotzdem hatten sie versucht, alles zu tun, alles zu unternehmen, um ihn zu diskreditieren, ihn zu beseitigen. Und deswegen sagt Jesus auch, ihr seid ein böses und ein ehebrecherisches Geschlecht. Er vergleicht, oder ein Volk, das so eine vergleichbare Ehebeziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, das es einfach zerstören möchte. Und das Resultat ist eindeutig. Doch es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Was bedeutet denn die Aussage? Und um das besser zu verstehen, müssen wir nochmal einen Blick tiefer hineinsetzen. Und zwar gibt es diese Art und Weise der Argumentation, finden wir an einer anderen Stelle in der Bibel, und zwar in Matthäus 12, Vers 38 bis 41. Deswegen möchte ich das tatsächlich noch ein Stück weitergehen. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, euch wird kein anderes Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Jona? Und das ist klasse, wenn wir es schaffen, sozusagen die Bibel selbst mit der Bibel auszulegen. Wir müssen da nicht mehr hineininterpretieren, sondern wir müssen einfach nur gucken, wo hat das eventuell Jesus einfach an einer anderen Stelle noch erwähnt. Und das ist genau Matthäus 12, Vers 38. Ich will das aus der NGÜ vorlesen. Da sagten einige Schriftgelehrten, Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort: Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, als nur das des Propheten Jona. Da sehen wir, dass es das wieder erwähnt hat. Und dann die Erklärung: Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Die Pharisäer, die kannten die Geschichte von Jona. Sie wussten ganz genau, was der Auftrag von Jona war, dass er nach Ninive gehen soll, er soll die Menschen zur Umkehr rufen. Doch Jona hatte sich dagegen entschieden, steigt in ein Boot und fährt komplett in die andere Richtung. Und durch einen Sturm, der aufkommt, wird Jona über Bord geworfen. Ich verkürze die ganze Geschichte extrem, weil viele kennen sie schon, aber er wird über Bord geworfen und wird von einem großen Fisch verschluckt und bleibt hier 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und wird dann ausgespuckt. Danach geht er wirklich nach Ninive, ruft die Einwohner darauf, ihr Leben zu ändern, und tatsächlich kehren sie um. Und genau hier zieht Jesus die Parallele zu seinem Auftrag. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch Jesus 3 Tage begraben werden. Wenn Jesus davon spricht, dass der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe oder in dem Herzen der Erde sein werden, dann ist es für uns heute völlig klar, was damit gemeint ist, dass es hier um seinen Tod am Kreuz ging. Und wir sind in der glücklichen Lage heute, dass wir die Dinge im Nachhinein bewerten können. Wir betrachten sie im Nachhinein und können sie dadurch besser verstehen. Aber für einen Menschen, der zu der Zeit gelebt hat, für den war es mit Sicherheit nicht ganz so klar. Für den war es nicht so klar, was Jesus damit gemeint hatte. Und deswegen sollten wir da auch nachsichtig sein oder uns da auch nicht zu sehr überheben. Aber Jesus redet hier über ein zukünftiges Ereignis, über seinen Auftrag, der noch bevorsteht. Und er nimmt dieses Ereignis von Jona aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, und er deutet es auf sein Leben und auf sein Sterben hin. Und er erklärt anhand Jona den Rettungsplan Gottes, wie er aussehen wird. Und er sagt ihnen sogar, er ist noch höher als Jona. Und im Gegensatz dazu haben die Pharisäer das nicht begriffen. Im Gegensatz dazu haben sich die Leute von Ninive eigentlich umgekehrt aufgrund der Predigt von Jona. Und sie haben begonnen, wieder ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Und das war die Bestimmung, die eigentlich Gott mit den Juden vorhatte. Das war die Bestimmung für sie. Und deswegen zieht er sozusagen den Vergleich, so wie Jona damals gepredigt hatte und die Leute sich umgekehrt haben. So ist eigentlich der Auftrag Jesu. Jetzt sind wir sehr stark in die Details gegangen, immer weiter tiefer, was Jesus ihnen gesagt hatte. Aber Jesus lässt sich da nicht irgendwie in Diskussionen verstricken, sondern aufgrund der Forderung der Pharisäer, dass sie ein Zeichen von ihm fordern, wollen sie Jesus nur scheitern sehen. Aber Jesus lässt sich nicht darauf ein. Er sagt: Sie haben die Zeichen, es gibt genug Zeichen, um die Zeit der Zeit zu erkennen. Und er wird selber 3 Tage ins Grab gehen müssen, um zu sterben. Das ist ein Zeichen, was er damals den Juden gegeben hat. Und das ist auch ein Zeichen, an das wir heute glauben dürfen. Wir brauchen im Prinzip nicht mehr und nicht weniger als das, was Jesus ihnen weitergegeben hat. Dass wir das Zeichen des Jona, dass er ans Kreuz geht. Und ich hoffe, wir können jetzt so ein bisschen besser die Reaktionen verstehen oder es besser einordnen können, die Hintergründe verstehen, worin die Motivation lag von Jesus, wieso er das gesagt hat und was die Reaktion darauf war. Und ich hatte schon angekündigt, die Geschichte gibt am Ende tatsächlich leider kein Happy End. Jesus steigt mit seinen Jüngern wieder ins Boot und fährt ans andere Ufer. Er lässt die Pharisäer mit ihrer ganzen Provokation stehen und fährt einfach weg. Und die entscheidende Frage in der ganzen Geschichte ist doch, wo stehe ich? Bin ich auf der Seite oder stehst du auf der Seite von Menschen, die im Prinzip skeptisch sind, die versuchen, Beweise zu fordern, die Zeichen zu fordern, wo es nicht darum geht, irgendwie besser Jesus zu verstehen, sondern einfach nur Dinge zu beweisen, um zu sagen, okay, das sind alles ausgedachte Geschichten. Menschen, die aktiv gegen den Glauben kämpfen, die gegen das Christentum kämpfen? Oder stehen wir auf der anderen Seite? Ich würde mal behaupten, da, wo die Jünger stehen, wir lesen nicht davon, aber da, wo die Jünger stehen, wo sie stille Beobachter sind und die einfach zuhören und begreifen, das, was Jesus gesagt hat, dass Jesus sagt, ich gebe euch kein weiteres Zeichen, sondern allein mein Tod am Kreuz reicht aus. Dann muss ich euch sagen, dann ist das eigentlich für uns, wo ich der Meinung bin, dass die meisten von uns auf dieser Seite stehen, eigentlich eine unglaublich ermutigende Botschaft. Im Prinzip sagt Jesus, mein Tod am Kreuz reicht aus. Mein Tod am Kreuz und die Auferstehung ist genug für dich. Es ist genug für dich, dass ich ans Kreuz gegangen bin. Es ist genug für dich, dass ich leide. Es ist genug für dich, dass ich sterben werde. Es ist genug für dich, dass ich wieder auferstehe. Es ist genug für dich. Wir müssen heute nicht ständig nach irgendwelchen Zeichen und Wundern verlangen. Wir müssen nicht ständig sagen, nur wenn ich etwas sehe, wenn etwas passiert, was übernatürlich ist, was mir, wenn ich erst überwältigt werde, erst dann glaube ich. Sondern Jesus sagt einfach, es ist genug, dass ich ans Kreuz gegangen bin. Es ist genug für dich passiert. Und natürlich wäre es spektakulär zu sehen, dass wir ein Zeichen aus dem Himmel sehen. Natürlich wäre es spektakulär zu sehen, wenn aus 7 Broten irgendwie 4000 Menschen satt gemacht werden. Natürlich wäre es irgendwie auch abgefahren zu sehen, wie plötzlich so ein Taubstummer anfängt wieder zu reden und zu hören. Aber Jesus sagt ganz einfach, das, was ich getan habe, das ist genug für dich. Und daher habe ich mich auch für diesen Wochenvers entschieden. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Es reicht aus, dass wir den Tod am Kreuz von Jesus haben. Und genau das werden wir in dem Lied, das wir gleich hören werden, da heißt es, ich habe das alles nicht verdient, ich lebe durch deine Gnade, sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Obwohl diese Geschichte eigentlich mit den Pharisäern tatsächlich so schrecklich endet, dürfen wir trotzdem, und das ist hoffentlich die ermutigende Botschaft an uns heute, dürfen wir trotzdem dankbar diese Gnade annehmen. Wir haben alles Notwendige, um ein erfülltes und ein ewiges Leben zu haben. Und das sagt, gibt Jesus in dieser Geschichte weiter. Er lässt die Pharisäer stehen, er dreht sich um und sagt, ich habe euch alles gegeben, was ihr eigentlich zum Glauben braucht. Amen. Ich würde noch beten und dann dürfen wir mit dem Lied starten. Dazu bitte ich euch aufzustehen. Jesus Christus, wir sind dir dankbar einfach für das, dass wir dein Wort haben. Und in der ganzen Zeit einfach, wo ich eigentlich nicht verstanden habe, was du eigentlich durch den Text sagen möchtest, ist es eigentlich, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, eigentlich so klar, dass du sagst, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Zeichen sehen, dass wir Zeichen einfordern, sondern es geht darum, dass wir an dich glauben, dass wir dieses Erlösungswerk, diese Gnade, die du einfach ja, gegeben hast, was du gemacht hast, dass wir das dankbar annehmen dürfen. Und dafür sind wir dir dankbar, das soll uns heute Mut zu sprechen, das soll uns ja, ermutigen, einfach voranzugehen. Und deswegen ja, bitte ich dich einfach, dass wir das mit in unseren Alltag nehmen, mit in unsere Woche. Amen.